Herzlich willkommen zu Forum, dem Veranstaltungspodcast der Bibliothek des Konservatismus. Sie hören heute Verteidigung der Zivilisation, Israel und Europa in der islamistischen Bedrohung, eine Buchvorstellung mit Chaim Noll, aufgezeichnet am 3. September 2025 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Sebastian Krockenberger.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich in der Bibliothek des Konservatismus zur Vorstellung des Buchs Verteidigung der Zivilisation, Israel und Europa in der islamistischen Bedrohung. Chaim Noll wird heute Abend das Buch vorstellen, das er zusammen mit Heinz Theissen geschrieben hat. Seit seiner Gründung im Jahr 1948 muss der Staat Israel um seine Existenz im Nahen Osten kämpfen. Der Terrorangriff vom 7. Oktober 2023 markierte in jüngerer Zeit einen traurigen Höhepunkt in dieser existenziellen Bedrohung. An diesem Tag haben die islamistischen Terroristen der Hamas so viele Juden an einem Tag ermordet, wie das seit dem Holocaust nicht mehr geschah. In Ihrem Buch Verteidigung der Zivilisation gehen Noll und Theissen der Frage nach, wie sich Israel in dieser Bedrohungslage behauptet und was Europa davon lernen kann. Ihre These ist, dass der Existenzkampf Israels dem Europas vorausgehe und Europa könne davon lernen, wie sich Israel behauptet. Chaim Noll lebt und arbeitet in Israel nahe Beersheba in der Wüste Negev. Geboren wurde er 1954 in Ost-Berlin. 1984 kam er nach West-Berlin. 1988 bis 1991 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Freien Universität Berlin, dann Tätigkeit in Rom und seit Mitte der 90er Jahre ist er in Israel und lebt dort in der Wüste Negev. Er war Mitbegründer des Zentrums für deutsche Studien an der Ben-Gurion-Universität in Beersheba. Er hat zahlreiche Buchveröffentlichungen, zahlreiche Artikel in deutschen und englischsprachigen Medien. Herr Noll, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung und für die schöne Einführung. Ich werde dieses Buch heute Abend vorstellen. Ich habe noch ein anderes Buch mitgebracht, das ist eine belletristische Reflexion der Auseinandersetzungen mit Gaza und entstand im Krieg 2009, den die meisten von Ihnen wahrscheinlich schon vergessen haben, der sehr kurz war. Es gab dann noch einen 2012 und einen 2014. Und jedes Mal haben wir eigentlich gehofft, dass die Regierung dieses Geschäft zu Ende führt. Das heißt, dass sie die Hamas unschädlich macht. Und das ist dann aber jedes Mal durch ausländische Intervention, vor allem durch Druck der Obama-Biden-Administrationen verhindert worden. Auch am 7. Oktober haben wir eine sehr betrübliche Zeitspanne von mehr als 4 Stunden, in denen die israelische Regierung auf Druck aus dem Weißen Haus keinen Einsatzbefehl an die Armee gegeben hat. Und das hat dann überhaupt erst zu diesen hohen Opferzahlen geführt. Also man muss sich jetzt auch vergegenwärtigen, der mentale Zustand von Präsident Biden ist ja nun viel diskutiert worden inzwischen. Dann war es, als es passierte an der Grenze in Israel, etwa 1 Uhr nachts im Weißen Haus. Also er wird wahrscheinlich gerade eingeschlafen sein, bis sie ihn dann geweckt hatten, bis er überhaupt verstanden hat, was geschieht. Das Problem war tatsächlich, dass die Armee nicht kämpfen durfte, 4,5 Stunden lang. Ich war ja am 7. Oktober, überraschenderweise war ich nicht in Israel, sondern gerade in Berlin und packte nach einer Lesereise, wollte am 8. Oktober früh zurückfliegen und habe mit meiner Frau dann WhatsApp gewechselt. Und sie schrieb um 7.57 Uhr, ich habe das dann später ausgedruckt, damit ich es aufheben kann. Endlich sind Jäger in der Luft, ja, also Jagdflugzeuge. Und 20 Minuten später schrieb sie, dass es wieder still ist. Wer hat da interveniert? Also ich meine, wir fragen uns das alle in Israel, was ist da an diesem Vormittag geschehen? Warum hat Netanyahu überhaupt erst gegen 11.30 Uhr sich mit der Armeeführung getroffen und stattdessen vorher 4 Stunden lang mit dem Weißen Haus telefoniert. Das hat uns alle auf das Problem unserer sehr starken Abhängigkeit von ausländischen Mächten. Und in so einem Augenblick kann das dann natürlich, wenn ein nicht handlungsfähiger Präsident im Weißen Haus sitzt, sowas kann ja passieren, dann kann das verhängnisvoll sein für viele Menschen. Also das ist eine Frage, die ich jetzt sozusagen vorweg beantworte, weil sie mir immer wieder gestellt wird. Warum hat die israelische Armee nicht sofort reagiert? Viele Rätsel gibt es immer noch mit diesem 7. Oktober. Wir kümmern uns jetzt nicht so sehr um die Aufarbeitung im Augenblick und auch in diesem Buch geht es nicht darum, sondern um allgemeinere Fragen von Professor Theisen. Der hat sich eigentlich mehr so um den politologischen Überblick, politikwissenschaftlichen Überblick gekümmert, während meine Beiträge aus der Innensicht dann auch eher psychologisch und die Situation in Israel beleuchten. So einen Text lese ich Ihnen jetzt auch vor. Also der beantwortet natürlich nicht die Frage, warum haben wir das Buch Verteidigung der Zivilisation genannt, oder vielleicht beantwortet er sie indirekt. Aber das war der Titel, den Professor Theisen vorschlug. Und er ist es auch, der diesen großen Bogen spannt. Ich habe mich ihm dann natürlich angeschlossen. Er hat das Projekt auch vorgeschlagen. Denn tatsächlich steht Israel dort in gewisser Weise für die gesamte westliche Zivilisation. Auch für bestimmte Zukunftsentwicklungen, die gerade kurz vor dem 7. Oktober begonnen hatten. Es ist ja in den Jahren der ersten Trump-Administration zu starker Annäherung zwischen Israel und den reichen arabischen Nachbarstaaten gekommen, auch zu Saudi-Arabien, aber vor allem zu den Golfemiraten, die Israel diplomatisch anerkannt haben, und umgekehrt, wo die Beziehungen sehr gut sind. Dann ist ein Projekt entstanden, an dem auch Deutschland beteiligt ist und die EU. Davon haben Sie vielleicht schon mal gehört. Es gibt ja ein chinesisches Projekt, die neue Seidenstraße. Das haben Sie sicher, davon wissen Sie sicher, eine Straße von China über Afghanistan, Iran, Irak, Syrien, Libanon als Mittelmeer, um direkt Europa erreichen zu können. Dem hat dann die Biden-Administration, weil man versäumt hatte, das iranisch-chinesische Abkommen zu verhindern, das Trump 4 Jahre blockiert hatte. Biden hat dann die Sanktionsdrohungen Trumps wieder zurückgenommen. Und daraufhin hat China sofort einen Staatsvertrag mit dem Iran geschlossen, der den Iran, der eigentlich bankrott war zum Ende der ersten Trump-Administration, wieder in den Besitz großer Geldsummen gebracht hat. Also in diesem im März 2021 unterzeichneten Abkommen zwischen China und Iran werden dem iranischen Mullah-Regime 400 Milliarden Dollar zugesichert für den Ankauf von Rohöl. Denn die Iraner sind ja nicht imstande, ihr Öl selbst zu fördern. Also sie können das nur roh verkaufen. Und die Chinesen fördern es dann schon im Iran und raffinieren es dort auch. Damit war der Iran imstande, diese Milizen zu bezahlen, die Israel dann von mehreren Seiten angegriffen haben. Israel ist ja von mindestens 5 Seiten angegriffen worden. Das hat nicht so funktioniert, wie die Hamas und wie Iran hofften. Die Hamas war eigentlich davon ausgegangen, dass diese Milizen alle vereint zuschlagen. Aber das ist eben bei islamischen Kräften immer so ein Problem mit dem Vereint. Sie haben dann doch untereinander große Rivalitäten. Also die Hisbollah zum Beispiel hat sich nicht entsprechend verhalten. Der 7. Oktober war eigentlich als ein wirklich verheerender Schlag geplant. Und jetzt verrate ich Ihnen noch etwas, das können Sie im Internet mühelos nachlesen. Auf dem G20-Treffen im September 2023 haben Indien, die Golfemirate, Saudi-Arabien, Deutschland, Frankreich, Italien, die EU und die Vereinigten Staaten einen Vertrag unterschrieben, der eine andere Trasse vorsieht, die diese neue Seidenstraße sozusagen außer Kraft setzt. Und das ist das sogenannte IMEC-Projekt, das India Middle East European Corridor heißt das. Googeln Sie das mal. IMEEC. Dieses Abkommen wurde unterzeichnet am 9. September 2023 und genau 4 Wochen später begann der Krieg. Das auch zur Rolle Chinas im Nahen Osten, die inzwischen eben sehr stark spürbar ist. Ja, wir haben tatsächlich hinter der Hamas inzwischen größere Kräfte, nicht nur den Iran, sondern der Iran wiederum finanziert von China. Und China hatte natürlich ein massives Interesse daran, dieses IMEC-Projekt zu stören. Inzwischen ist das Gegenteil geschehen, nämlich durch den Zusammenbruch des Assad-Regimes in Syrien als direkte Folge des Gaza-Krieges ist die neue Seidenstraße erstmal blockiert. Also auch der Libanon würde nicht mehr mitspielen. Das heißt, China kommt nicht mehr ans Mittelmeer ran mit dieser neuen Seidenstraße. Damit wird das IMEC-Projekt jetzt wahrscheinlich das Entscheidende. Und wenn Trump, was dann meistens in den Zeitungen mit Spott bedacht wird, von einer Riviera des Mittleren Ostens spricht, die er sich in Gaza vorstellt, dann meint das einfach, dass der Hafen von Gaza, der ja in der Antike schon mal der größte Hafen der Gegend war und der eine lange Geschichte hat, dass der Hafen von Gaza geplant ist in diesem IMEC-Projekt als einer der wichtigen Mittelmeerhäfen, die man dann braucht. Bisher hatte man nur an die israelischen Häfen Ashdod und Ashkelon gedacht, aber Gaza wäre natürlich ideal dafür geeignet. So, außerdem haben wir dort 40 Millionen Tonnen Trümmer im Augenblick liegen, nicht? Die zerbombten Häuser. Und wenn Sie historische Kenntnisse haben, wissen Sie, dass Kaiser Nero den Hafen von Ostia nach dem Brand von Rom mit den Trümmern der Stadt Rom aufgebaut hat. So plant man offensichtlich, einen sehr großen Hafen in Gaza zu bauen. Und dann wäre natürlich die Situation für die Menschen im Gazastreifen eine völlig andere, falls es gelingt, und das ist nun Israels Aufgabe, vorher die Hamas unschädlich zu machen. Wenn Sie jetzt im Internet zum Beispiel die neuesten Statements der Außenminister von Saudi-Arabien oder Abu Dhabi oder Dubai, also von den Golfstaaten, hören, dann fordern die auch immer als allererstes die Ausschaltung der Hamas. Ja, das ist jetzt das Anliegen der arabischen Staaten und Israels gemeinsam. Und insofern hat dieser Krieg, der eigentlich geplant war, die Annäherung zwischen Israel und den arabischen Staaten zu zerstören, der hat genau das Gegenteil bewirkt, nämlich dass dieses Projekt eben jetzt, zumal Israel militärisch siegreich war, mit großer Energie vorangetrieben werden kann. Das ist sozusagen die Zukunft des Gazastreifens. Und Israel muss jetzt eben erst noch die Hamas da irgendwie aus den Tunneln extrahieren. Das ist eine schwierige und wahrscheinlich auch für Israel verlustreiche Sache. Wir haben überhaupt in diesem Krieg so viele Soldaten, junge Leute verloren, wie wir uns das nicht haben vorstellen können. Und wenn man früher die Tunnelanlagen schon im Krieg 2009, 2012, 2014 wirklich massiv zerstört hätte, wenn man die Hamas damals schon ausgeschaltet hätte, wäre es eben nicht zu diesem schrecklichen Krieg gekommen. Aber das wurde immer wieder aufgeschoben, bis dann diese Situation entstand, die wir heute haben. Ich lese jetzt 2 Texte vor, die sich mit Innenansichten in Israel beschäftigen, die aber sehr aufschlussreich sind für das, was dann in Israel nach dem 7. Oktober geschah. Und warum Israel in diesem Krieg, auch in dem Krieg gegen Iran, so erfolgreich war. Wir leben seit 3 Jahrzehnten in Israel, haben in dieser Zeit 4 oder 5 Kriege miterlebt, eine sogenannte Intifada mit täglichen Bombenanschlägen, eine über Jahre andauernde Wasserknappheit durch Meerwasserentsalzung überwunden, mehrere Wirtschafts- und Regierungskrisen, Epidemien, Terrorwellen und anderes. Unsere Gegend war mehrfach unter Beschuss durch Raketen aus Gaza und dem Iran. Zugleich leben wir in einem schönen Haus mit Garten, in einem gewissen Wohlstand, im Allgemeinen in Sicherheit. Unsere Kinder haben hier ihr Studium abgeschlossen, promoviert, arbeiten in Hightech-Firmen oder Universitäten. Sie verdienen gut, auch für europäische Verhältnisse. Unsere Enkel sind herangewachsen und lieben dieses Land. Ein Leben in ständiger Herausforderung und Bedrohung, in den extremen drohenden Desasters und immer wieder abgetrotzten Siegen. Der größte Teil des Landes ist Wüste. Alles, was hier wächst und lebt, ist dem Nichts abgerungen, dem Mangel und der Dürre. Und wenn Israel heute zu den reichsten Ländern der Erde gehört, mit einem der höchsten Pro-Kopf-Einkommen der Welt, das nur knapp hinter dem Deutschlands liegt, erfüllt dies die Bewohner Israels begreiflicherweise mit Stolz. Sobald das Gefühl des Erfolges und der Sicherheit überhand nimmt, wie während der vergangenen Jahre, geraten die Millionen stark ausgeprägter Egos der Israelis in 1000 Konflikten aneinander. Israels Bevölkerung besteht zu 80% aus Juden, die aus 145 verschiedenen Ländern eingewandert sind. Dazu kommen 20% Araber und andere Minderheiten, teils muslimisch, teils christlich. Das Zusammenleben dieser verschiedenen Gruppen ist extrem kompliziert, spannungsreich und zugleich beglückend. Kulturelle Konflikte sind daher in Israel, wo all das auf kleinstem Raum aufeinandertrifft, an der Tagesordnung. Konfrontationen liegen in der Luft, Spannungen zwischen aschkenasischen und sephardischen Juden, zwischen religiösen und säkularen Israelis, zwischen den verschiedenen Richtungen religiösen Judentums, zwischen Anhängern der politischen Linken und Konservativen, zwischen Juden und Arabern, Siedlern im Westjordanland und den auf Entspannung bedachten Einwohnern des Zentrums Tel Aviv und Umgebung, wo zahlenmäßig der größte Teil der Bürger Israels lebt. Dort konzentrierte sich die Protestbewegung gegen die schwache 6. Regierung Netanyahu, besonders gegen die Justizreform. Vernachlässigt wurde wie immer der Süden des Landes, die Negev-Wüste, immer noch dünn besiedelt, mit vergleichsweise schwacher Infrastruktur und den großen Grenzgebieten zu Ägypten und Gaza. Hier schlug denn auch am 7. Oktober 2023 das Verhängnis zu, die Attacke der radikalen Palästinenserorganisation Hamas, die 1200 Israelis das Leben kostete. Und an diesem Tag wechselte das Ego der meisten Israelis aus dem beschriebenen Modus des Individualismus und Egozentrismus innerhalb weniger Stunden in ein gänzlich anderes Muster, das der Solidarität und überraschenden Disziplin. Die Schnelligkeit dieses Wandels war atemberaubend. Binnen 24 Stunden standen zusätzlich zum stehenden Heer von etwa 170.000 Soldaten Hunderttausende Reservisten unter Waffen, 300.000 Einberufene und weitere 60.000 Freiwillige, die zum Teil in Islands eingerichteten Sonderflügen aus fernen Orten anreisten, buchstäblich aus aller Welt, aus Florida, Griechenland, Berlin oder Südamerika. Durch die plötzliche Verdreifachung der kämpfenden Truppe entstehende Versorgungsprobleme wurden durch Zehntausende Freiwillige behoben, die Pakete packten für teure Ausrüstungsgegenstände wie Panzerwesten und Nachtsichtgeräte, Geldsammlungen organisierten oder wie die führenden Restaurantketten kostenlos Lebensmittel an die Armeeeinheiten lieferten. Die politischen Feindseligkeiten waren fürs Erste ad acta gelegt. Einer der unerbittlichsten Gegner der derzeitigen Regierung, der Abgeordnete der linken Meretz-Partei Yair Golan, ein 61-jähriger pensionierter Generalmajor, holte am 7. Oktober seine Pistole aus dem Panzerschrank, zog seine Uniform an und fuhr in seinem Privatwagen zur Gaza-Grenze, wo er Heldentaten vollbrachte, mehrere Terroristen erschoss und Besuchern eines Musikfestivals, die sich vor den plötzlich auftauchenden Mordkommandos der Hamas in Gebüschen versteckt hatten, das Leben rettete. Die Solidarität ist fast grenzenlos. leerstehende Häuser und Wohnungen, ein in Israel verbreitetes Phänomen, da viele ausländische Juden Wohnungen kaufen, aber nicht dort wohnen, werden kostenlos Flüchtlingen aus vom Raketenterror bedrohten Ortschaften zur Verfügung gestellt. Am erstaunlichsten ist die Veränderung in den ultraorthodoxen Gemeinden, deren hartnäckige Verweigerung des allgemeinen Wehrdienstes eine der größten Schwächen der Regierung Netanyahu darstellt. Nun meldeten sich diese jungen Männer freiwillig zum Wehrdienst, offenbar zu Tausenden. Allein in einer Woche hätten, so Armeesprecher Daniel Hagari, mehr als 2000 junge Ultraorthodoxen ihr Verlangen zum Ausdruck gebracht, wegen des laufenden Krieges sofort in die Armee einzutreten. Dieser prompte Wechsel im Sozialverhalten der meisten Israelis, ganz gleich welcher Herkunft und politischen Richtung, ist eine Fähigkeit, die viele Außenstehende verblüfft. Sie deutet auf ein flexibles Ego, das trotz eines in Friedenszeiten fast demonstrativen Individualismus im Augenblick äußerer Bedrohung zur Selbstzurücknahme und Disziplin imstande ist. Die erstaunliche Flexibilität zwischen ziviler Nonchalance und Kampfbereitschaft verführt Israels Feinde zu Fehlkalkulationen. Auch die Hamas hat er offensichtlich nicht damit gerechnet. Ich lese noch ein Stück aus dem folgenden Text, der die Überschrift hat: Priorität Patriotismus. Würde hier in Deutschland wahrscheinlich Befremden erregen, in Israel nicht. Wo ich mich nochmal mit dem Phänomen der jungen Generation beschäftige, wie sie am 7. Oktober reagiert hat und wie sie es im Grunde war, die Israel in diesem Augenblick gerettet hat. Nun ist schon von der Demografie her, spielt die Jugend in Israel eine ganz andere Rolle als hier in Deutschland. Nach den neuesten Zahlen wurden vorgestern am 1. September 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche sind wieder in die Schule gegangen oder zum ersten Mal in die Schule gegangen. Also das wären die Israelis zwischen 6 und 18 Jahren. Dazu können Sie dann noch mal rechnen, die von 0 bis 6. Das wäre dann noch mal die Hälfte davon. Also kommen wir für die Altersstufe zwischen 0 und 18 bereits auf 34-34% der Israelis. So, und dann haben Sie, wenn Sie das jetzt verdoppeln, dann kommen Sie auf die unter 35-Jährigen bereits gut über 60%, vielleicht eher 62-63% der Israelis sind jünger als 35. So, das ist natürlich eine vollkommen andere demografische Situation als in allen europäischen Staaten. Die Geburtenrate hat auch während des Krieges nicht abgenommen, das muss ich dazu sagen. Im Gegenteil, eher führen solche Rückschläge dazu, dass noch mehr Kinder geboren werden. Israel ist auch das einzige Land in der westlichen Hemisphäre, wo die Geburtenrate der nicht-muslimischen Einwohner höher ist als die der muslimischen. Die jüdischen Familien haben ein bisschen mehr Kinder, als ich glaube, es ist 3,1 Kind pro Mutter, und die in Israel lebenden Araber haben 2,9 oder so. Wir haben also eine starke, die Jugend spielt eine starke Rolle, und sie war es auch, die entschieden hat, wie dieser Krieg verlief. Und das war für uns alle eigentlich eine Überraschung, eine angenehme Überraschung, mit der wir so nicht gerechnet hatten. Denn die israelische Jugend ist natürlich, wie Jugend heute ist. Also sie sitzen am Smartphone den ganzen Tag und sie spielen Computerspiele. Israel ist auch in allen Statistiken der Spielsucht und so weiter immer ganz vorn. Also wir haben von dieser jungen Generation auch immer viel Problematisches gehört und erlebt. Die Kinder werden sehr verwöhnt. Sie sind natürlich alle ausgeprägte Egos, nicht? Schon mit 18 wissen sie genau, was sie wollen. So, und deswegen war es für uns so eine ungeheure Überraschung, dass diese jungen Menschen plötzlich zu einer solchen Disziplin fähig waren und Kampfbereitschaft, dass sie sich sofort in dieser Armee zusammengefunden und gekämpft haben. Israel führt einen einsamen Kampf. Die meisten Israelis empfinden tiefe Sorge um ihr Land, das sie von allen Seiten bedroht sehen. Daraus ist ein Mitgefühl entstanden mit dem Ganzen, der Entität, dem zionistischen Projekt, das in einem Volk mit ausgeprägten Einzelinteressen lange nicht so intensiv war wie heute. So würde ich die Grundstimmung Israels 2024, sie hat sich aber nicht verändert, beschreiben. Der Fokus ist nach innen gerichtet. Folglich schwindet das Interesse daran, wie die Weltöffentlichkeit Israels Abwehrkrieg an mehreren Fronten beurteilt, ob man ihn versteht oder nicht. Ohne viel Worte haben sich die 10 Millionen Israelis untereinander verständigt, dass es an ihnen liegt, an niemandem sonst, ob sie das Land halten können oder nicht. Gute Ratschläge unbeteiligter, oft inkompetenter Politiker und Medienleute aus dem Ausland verfehlen bei denen, die im Feuer waren oder wenigstens im Land, weitgehend ihre Wirkung. Wer sich jetzt bei der europäischen Linken anbiedert, bei amerikanischen Liberalen und anderen notorisch israelkritischen Meinungskartellen, steht hierzulande nicht hoch im Kurs. Obwohl dieser Grundkonsens besteht, wirken die alten innerisraelischen Kontroversen weiter durch den Krieg aktualisiert. Die Regierung Netanyahu wird weitgehend als überlebt angesehen, erstens als schuldhaft belastet und so weiter. Das kennen Sie nun alles aus den Medien. Darüber berichten nun die deutschen Medien ausführlich, dass es in Israel eine Protestbewegung gegen die Regierung gibt. Sie ist allerdings zahlenmäßig gemessen an der Gesamtbevölkerung wirklich winzig. Es sind einige hunderttausend Menschen in und um Tel Aviv, die diese Massenproteste in Bewegung setzen, während zum Beispiel in meiner Gegend davon nichts zu spüren ist. Also wir sehen das auch nur im Fernsehen wie Sie. Nicht? Das ist auch für uns nur ein Medienereignis. Aus diesen und anderen Gründen kommt Opposition gegenüber der gegenwärtigen Regierung dennoch von allen Seiten und wird als Zeichen einer trotz des Krieges unerschrockenen Demokratie verstanden. Ja, also in Israel bewertet man solche Meinungsverschiedenheiten als gutes Zeichen. Ja, wir haben keine Angst vor, und es gibt auch kaum Cancel Culture, weil es... weil man das erträgt, was der andere sagt, weil man auch gar nicht arbeiten könnte, wenn man ganze Bevölkerungsgruppen ausschließen würde. Also wir ziehen dann eine manchmal heftige und auch lautstarke Auseinandersetzung, auch im Privaten oft. Nicht? Das höre ich, wenn, wie in meiner Siedlung, oft Ehepaare sich unterhalten mit lauten Stimmen, die man 3 Häuser weiter noch hört. Das ziehen wir einem stillschweigenden einander boykottieren und solchen Maßnahmen vor. Also das halten wir nicht für fruchtbar. Interventionen des Auslands rufen in Israel oft allergische Reaktionen hervor. Auch im Fall des dummen Haftbefehls gegen Netanyahu und Verteidigungsminister Gallant von Seiten des britisch-muslimischen Chefanklägers Kemal Khan am International Criminal Court, einer ohnehin von Israel, den USA, Russland, China und vielen anderen Staaten nicht anerkannten Institution. Der sofort einsetzende solidarische Reflex der israelischen Mehrheit hat beider Positionen innerhalb Israels wieder gestärkt. Nur eine Minderheit verlangt derzeit ihren Rücktritt. Das ist jetzt nicht so interessant. Viel wichtiger ist, wie wenig all das auf die Kampfhaltung der Israelis, auf das Kampfgeschehen sich ausgewirkt hat. Die Armee hat weitergekämpft, was auch immer da für Demonstrationen stattfinden. Und die Armeeführung hat wiederholt die Politiker kritisiert und einzelne Generäle, weil sie nicht dem ethischen Standard der Soldaten entsprechen. Nicht? Aber gab es den allgemeinen Unmut der kämpfenden Truppe gegen die als opportunistisch eingeschätzten Politiker, formulierte im April, wenn auch pro forma von der Armeeführung dafür gerügt, übrigens 4 Wochen später dann befördert, Brigadegeneral Dan Goldfuß, ein seit dem 7. Oktober an vorderster Front kämpfender Kommandeur. Da muss ich jetzt mal einen Einschub machen, dass es wirklich erstaunlich ist, wie viele hohe Offiziere in diesem Krieg fallen. Das ist statistisch weit über allen anderen Armeen. schon am 7. Oktober sind sehr viele hohe Offiziere gefallen, die versucht haben, die noch gekämpft haben. Und auch jetzt haben wir sehr viele Offiziere, Majore, Oberstleutnants und so weiter immer wieder unter den Gefallenen. Das heißt, die kämpfen tatsächlich vorn und deswegen werden sie auch von den Soldaten so geachtet. Also Brigadegeneral Dan Goldfuß, inzwischen Generalmajor, ein seit dem 7. Oktober an vorderster Front kämpfender Kommandeur. Ihr, gemeint ist die politische Klasse Israels, müsst euch jetzt unserer würdig erweisen. Ihr müsst der Soldaten würdig sein, die ihr Leben aufs Spiel setzen und verloren haben. Die Verluste sind diesmal auch auf israelischer Seite ungewöhnlich hoch. Und immer noch sind Geiseln in der Gewalt der Hamas. Deshalb liegt neben dem hochgestimmten Patriotismus dieser Tage auch beständige Trauer in der Luft. Insgesamt eine seltsam stabile, emotionalen, überschwangverhindernde Mischung. Der Patriotismus mischt Trost in die Trauer, die ihrerseits eine überhitzte vaterländische Passion undenkbar macht. Ohnehin ist der Patriotismus der Israelis eine individuelle Regung, keine massenhysterische. Er kommt ohne große Auftritte und öffentliche Kundgebungen aus. Er ist so selbstverständlich, dass man ihn nicht wortreich bekennen muss. Es ist ein Patriotismus der Tat. Er zeigt sich in gegenseitiger Hilfe, Improvisation, Selbstzurücknahme, in tausend Kleinigkeiten im Alltag des Krieges, der dadurch leichter wird. Besonders erstaunlich, da ganz atypisch für westliche Staaten unserer Tage, ist die ausgeprägte, tief verinnerlichte Liebe der israelischen Jugend zu ihrem Land. Es gibt sicher Ausnahmen, junge Israelis, die das Land verlassen, den Wehrdienst verweigern, in Westeuropa gegen Israel auftreten, aber es sind wenige verglichen mit den Hunderttausenden, die am 7. Oktober ohne zu zögern zu den Waffen griffen, um ihr Land zu verteidigen. Sie machen darüber nicht viele Worte, aber leugnen ihr Motiv auch nicht, wenn man sie fragt. Ich mache das für meine Freunde und für mein Land, sagte einer unserer Enkel, als ich ihn auf seinen zweiten, diesmal freiwilligen Fronteinsatz in Gaza ansprach. Also dieser junge Mann, der eigentlich ein typischer Intellektueller ist, fließend in drei Sprachen, sehr interessiert auch an deutscher philosophischer Literatur des 18. Jahrhunderts und so weiter, der ist inzwischen dreimal in Gaza gewesen. Einmal eben, weil Kameraden von ihm eingezogen wurden und er fand, dann müsse er auch gehen, weil sie so ein gutes Team sind, dass sie da wieder zusammenarbeiten können. Und ich fand auch diese Reihenfolge interessant. Ich mache das für meine Freunde und für mein Land in dieser Reihenfolge. Es sind eben erst die Freunde. Sie haben einen so starken sozialen Zusammenhalt, dass sie sich als Gruppen und Kameraden verstehen und dann gemeinsam für ihr Land kämpfen. Es folgte ein leichtes Schulterzucken, als wolle er höflich zu verstehen geben, was gibt es hier groß zu reden. Er hat eben auch sehr viel neben seinen sonstigen intellektuellen Interessen mit militärischen Hightech-Programmen im Sinn, hat er also bestimmte Qualifikationen erreicht, sodass er selbst nach der Demobilisierung immer gern in seiner Einheit gesehen ist. Das hat mich überhaupt erstaunt. Diese innige, oft lebenslange Beziehung zu den Freunden aus der Armeezeit, auch zu den Offizieren, die kaum älter sind als die Soldaten, diese fortdauernde Nähe zur Einheit, hebräisch heißt das Yechida, also die Combat Unit, die Kampfeinheit, in der man gedient hat und weiterhin als Reservist zur Verfügung steht, immer wenn sie mich brauchen, wie derselbe Enkel sagte, und jetzt brauchen sie mich. Mit diesem Enkel hatte ich ein langes Gespräch, als er vor 3 Jahren von seiner Reise nach Auschwitz zurückkehrte. Viele israelische Abiturklassen machen diese Reise nach umfangreichen Vorbereitungen, denn auch in Israel ist eine direkte Beziehung zur Shoah immer schwerer aufrechtzuerhalten. Es gab Fälle von Rebellion gegen die als lästig mit dem eigenen Selbstgefühl unvereinbare Pilgerreise ins Vernichtungslager. Israelische Jugendliche betranken sich in Auschwitz und feierten Partys an den düsteren Mahnmalen aus Protest gegen einen Kult um gestrige Katastrophen, den sie nicht verstanden. Nach dem 7. Oktober sind die mühsamen Erklärungen überflüssig geworden. Auschwitz ist wieder lebendig. Und die Täter sind diesmal nicht irgendwelche längst verstorbene Deutsche, sondern die sehr lebendigen arabischen Nachbarn, nur wenige Kilometer entfernt. Die Hamas sorgte dafür, dass die Grausamkeiten des 7. Oktober, das bestialische Töten im Schlaf überraschter Zivilisten, das Vergewaltigen junger Mädchen, das Abschlachten von Babys und alten Menschen noch am gleichen Tag in den sozialen Netzwerken als Video um die Welt gingen. Diese Clips wirkten wie ein Panorama der über Jahrhunderte an wehrlosen Juden verübten Grausamkeiten und waren auch so gedacht. Sie sollten zeigen, ihr Juden seid in Israel nicht sicher, ihr seid nach wie vor freiwillig, die Staatsgründung hat euch nichts genützt. Ihr bleibt Opfer unserer Gewalt, wie seit Mohammeds Abschlachtung der Juden von Medina im Jahr 627. Den meisten Israelis ist bewusst, dass sie diesen Krieg nicht nur für Israel führen, sondern auch für Europa, für die Freiheiten der westlichen Demokratie, für unser Verständnis von Menschsein und Humanismus. Gegen Kräfte, die ein ganz anderes mit unserem unvereinbares Lebenskonzept, denen ein ganz anderes mit unserem unvereinbares Lebenskonzept vorschwebt. Uns allen fällt es schwer, dieses Konzept zu verstehen, es überhaupt für möglich zu halten. Es ist nicht nur die uns unbegreifliche Grausamkeit, das Fehlen jeder Barmherzigkeit gegenüber dem Feind, dem Ungläubigen. Allahs Barmherzigkeit gilt nur seinen Anhängern, den gläubigen Muslimen. Eigentlich nur den gläubigen muslimischen Männern. Das macht der Koran klar. Für die anderen, die Ungläubigen, die zu töten sind, und die Leute des Buches, Juden und Christen, die Verräter an der wahren Lehre, die als Dhimmis gehalten werden dürfen, gibt es keine Gnade. Darüber hinaus ist auch das, was den Muslimen zugedacht ist, für unsere Denkgewohnheiten unvorstellbar. Man kann in der Charta der Hamas nachlesen, was die eigentliche Erfüllung, das eigentliche Muslimsein aus ihrer Sicht bedeutet. Die Lebensaufgabe der Männer ist der heilige Kampf, die der Frauen Kinder zu gebären, entweder neue heilige Kämpfer oder Mütter, um wiederum Kämpfer zur Welt zu bringen. Wichtigste Lebensaufgabe der Kämpfer ist das Töten Ungläubiger, besonders der Okkupanten heiligen islamischen Landes, die in der Charta der Hamas Zionisten und Kreuzfahrer genannt werden. Das ist das Synonym der Hamas für Juden und Christen. Sie sprechen von Zionisten und Kreuzfahrern. Damit meinen sie Juden und Christen. All dies ist vollkommen ernst gemeint, warnt Artikel 19 der Charta. Denn eine Nation, die sich dem heiligen Kampf hingibt, kennt keinen Spaß. Was denen zugedacht ist, die sich im Islam in den Weg stellen, hat der 7. Oktober 2023 gezeigt. Die mittelalterlichen Grausamkeiten dieses Tages haben weltweit Entsetzen und Einsicht ausgelöst für einen kurzen Augenblick, ehe die Verdrängung einsetzte und in ihrem Fahrwasser die übliche Verurteilung von Israels Reaktion als unverhältnismäßig und unangemessen oder neuerdings sogar als Genozid. Es kann nicht oft genug wiederholt werden, dass keine Armee der Welt so kontrolliert vorgeht, so technologisch präzise, so bedacht, unnötig zivile Opfer zu vermeiden, wie die israelische. Und es kann nicht oft genug betont werden, dass die von der Hamas-Gesundheitsbehörde vorgelegten Opferzahlen grundsätzlich falsch sind. Die Manipulation von Zahlenmaterial gehört zu den taktischen Mitteln des Dschihad. Im Schatten der hohen Motivation und Kampfbereitschaft, der entschlossenen positiven Stimmung, die dieser Tage das Gesicht Israels prägt, hat die Bevölkerung große, zum Teil bedrückende Probleme zu bewältigen. Gut, das mache ich jetzt nur am Rande. Die Zahl der Witwen und Witwer, der Waisenkinder ist natürlich spürbar gestiegen. Wir haben viele Kriegsverletzte. Das sind alles junge Leute. Nicht? Man kann sich höchstens damit trösten, dass sie die besten und teuersten amerikanischen Prothesen und was es so gibt, bekommen und die beste medizinische Versorgung haben. Aber es ist trotzdem schrecklich zu sehen. Und wir haben auch alle im Bekanntenkreis und Freundeskreis oder sogar in der Familie Opfer zu beklagen. Also da gibt es eigentlich niemanden, der nicht in der Nähe so einen Fall erlebt hätte. Wir haben Gott sei Dank alle drei Enkelkinder, die im Gazakrieg waren, unversehrt wiederbekommen. Wobei das ja nicht zu Ende ist. Nicht? Es gibt nach wie vor Einberufungen und die beiden Jungs waren in Eliteeinheiten und werden dann eben schnell wieder einberufen, sodass meine Frau also doch immer zittert, nicht? Wenn die neue Einberufung im Raum steht. Und natürlich haben auch viele israelische Soldaten Störungen nach der, an dieses Post-Traumatic Stress Disorder ist sehr verbreitet, Schlafstörungen, Albträume, Panikattacken. Also das sind nun so die Dinge, mit denen wir im zivilen Leben irgendwie fertig werden müssen. Aber die Atmosphäre im Land ist eben so, dass man sich darum kümmert. Niemand wird damit allein gelassen. Überhaupt ist der Familiensinn ganz anders ausgeprägt, als das irgendwo in Europa heute noch denkbar ist. Die Familie steht selbstverständlich hinter den Soldaten und auch sonst die Bevölkerung im Lande, gerade weil die israelischen Soldaten eigentlich Zivilisten sind. Es ist ja eine Volksarmee, es ist eine Bürgerarmee. Also jeder Israeli ist irgendwann mal Soldat und bleibt es dann viele Jahre lang, bis man sie dann in Ruhe lässt irgendwann, meistens in den 30ern heute schon. Früher ging es länger, die Reservedienste. Jedes Jahr gehen die auch die Mädchen und die jungen Männer dann wieder zum Reservedienst, mindestens 4 Wochen. Also sie werden auch immer daran erinnert, Soldaten zu sein, aber sie sind eben zugleich überaus zivile Menschen, die ihren Frieden lieben und das Reisen und ihre bürgerlichen Freiheiten, stolze Individualisten, tief im israelischen Alltag verwurzelt, werden gegenwärtig zu Helden. Sie kämpfen an den verschiedenen Fronten zuverlässig, im Allgemeinen diszipliniert, tagtäglich wie selbstverständlich. Es sind Hunderttausende, sie stehen als Symbol für ein in Friedenszeiten unruhiges, zuweilen zerstrittenes Volk, das sich im Augenblick der Gefahr zu überraschender Disziplin vereinen kann. Das ist die interne Erfahrung dieses Krieges, ein Lichtblick in schweren Tagen. An der Front, erzählte mir einer unserer Enkel, werden die politischen Kontroversen nur in Form von gelegentlichen Scherzen erwähnt. Plötzlich stand eine andere Priorität im Raum, der Zusammenhalt, das Bewusstsein, nur gemeinsam siegen zu können, die Liebe zu unserem gefährdeten Land. So, ich mache jetzt mal Schluss. Also ich habe Sie so ein bisschen eingestimmt, auch auf die Frage, die mir vorhin Herr Stein gestellt hat, wie ist die Stimmung in Israel? Die Stimmung ist erstaunlicherweise überaus positiv. Das kann man sich hier wahrscheinlich nicht so vorstellen. Und nach der deutschen Medienberichterstattung erst recht nicht. Da wird eben ein irgendwie tragisch gestimmtes und gegen die Regierung eingenommenes Volk gezeigt. Das ist eine vollkommen verfehlte Darstellung. Also ich muss Sie wirklich warnen vor den deutschen Medien, vor den meisten, vor allem vor denen, für die Sie bezahlen müssen, die Öffentlich-Rechtlichen. Also schauen Sie nicht Pay-TV, nicht, sondern informieren Sie sich bei vernünftigen Medien im Ausland. Also lesen Sie zum Beispiel auf Deutsch die Neue Zürcher Zeitung, für die ich hier ganz ungeniert Reklame mache, auch weil ich dort selber schreibe, aber weil sie tatsächlich die vernünftigste Berichterstattung zum Nahen Osten im Augenblick veröffentlicht. Und natürlich israelische Zeitungen, die Sie alle in Englisch im Internet finden. Und dann sind Sie sehr viel besser informiert als durch die Tagesschau und Frau von der Tann. Also das ist vollkommen daneben, was Sie hier vorgesetzt bekommen. Und ich kann Ihnen versichern, also das ist auch, was ich versuche, auf dieser Lesereise rüberzubringen, dass die Stimmung in Israel ausgesprochen zuversichtlich, mutig, auch optimistisch ist, zumal, das ist eigentlich die größte Überraschung für uns alle, die israelische Wirtschaft nicht nur nicht gelitten hat in diesem Krieg, sondern sogar noch im Aufwind ist. Nicht? Und zwar ganz einfach, führt natürlich zu gewissen Verschiebungen in Israel, dadurch, dass die Rüstungsindustrie, vor allem die Hightech-Industrie, ungeheure Aufträge aus dem Ausland bekommt. Viele Milliarden fließen im Augenblick ins Land. Große Staaten wie Kanada oder Brasilien oder so, die also große Grenzen zu schützen haben. Indien kaufen israelische Raketensysteme. Deutschland ja auch, nicht? Deutschland kauft ja auch das Chetz-Chalosh, also Arrow-3-System, ist aber, muss ich sagen, einer der kleineren Kunden, denn Deutschland hat eben nicht so große Grenzen wie beispielsweise Brasilien oder also wir haben zu unserer größten Überraschung nicht mal einen wirtschaftlichen Einbruch oder so etwas erlebt. Das ist so vielleicht die Pointe, ehe wir zur Diskussion übergehen. Ich habe das gestern schon erzählt auf Schloss Ettersburg. Wenn wir dann unten in dem Bunker sitzen mussten, wir haben ihn Gott sei Dank in unserem Haus einen luftschutzsicheren Raum, sodass wir bloß bei uns ein paar Treppen runtergehen müssen und dann dort diese Angriffe ballistischer Raketen aus dem Iran und was da alles so gekommen ist, abwarten konnten. Wir hatten ja Nächte, wo mehrere hundert ballistische Raketen bei uns runtergekommen sind, vor allem in unserer Nähe, weil dort der große Militärflughafen lag mit den F-35-Jägern, die den Iran natürlich treffen wollte. Sie haben ihn am Rand einmal getroffen, aber das, wie Sie wissen, das meiste wurde abgeschossen. Nun sind allerdings 10 Meter lange Eisenrohre, auch wenn sie unschädlich gemacht wurden, immer noch eine enorme Erschütterung, wenn die runterkommen. Also allein der Absturz der Trümmer hat solche Erschütterungen ausgelöst, dass wir dann doch da unten in unserem Raum immer wieder erzittert sind. Und dann war es überaus tröstlich, dass während des gesamten Krieges immer das Internet funktioniert hat. Denn ich habe unten in diesem Raum, das ist mein Arbeitszimmer, mich dann immer sofort an den Computer gesetzt und ein bisschen gearbeitet, die E-Mails beantwortet oder sowas. Und das hat immer funktioniert. Also bei keinem dieser Angriffe oder auch bei den vielen Cyber-Attacks und anderen Störversuchen ist wirklich das Internet zusammengebrochen. Das war großartig. So das nur als Pointe, weil mir dann auch viele hier in Deutschland sagten, ja, bei uns auf dem Land ist nicht mal in Friedenszeiten stabiles Internet. Also wir hatten das sogar unten im Bunker während des gesamten Krieges.